Es gibt zwei unglaublich gute Nachrichten. Die erste ist, wir sind zurück aus der Winterpause und es gibt wieder wöchentlich neue Erklär mir die Welt-Folgen für euch. Es steht so viel an und wir können es kaum erwarten, dann die ganzen Interviews mit euch zu teilen. Und das zweite ist, wir haben die Silvester-Challenge geschafft und 50 neue UnterstützerInnen für Erklär mir die Welt finden können. Ihr seid wirklich der absolute Wahnsinn. Der Andreas und ich haben uns so fest darüber gefreut. Es ist einfach ein richtig gutes Gefühl, dass ihr alle so hinter unserem Projekt steht und dafür sorgt, dass mit Erklär mir die Welt Bildung kostenlos für alle zugänglich ist und auch, dass wir unser Format weiterentwickeln können. Deswegen dürfen wir uns bei folgenden Menschen bedanken. Macht's euch gefasst! Danke an Daniel, Claudia, Stefan, Caroline, David, Heinz, nur weiterer Stefan, Barbara, Iris, Michael, Thomas, Ursula, Gavi, Birgit, Verena, Michaela, Martin, Andreas, Margarita, Attila, Hannes, Stefan, Ninosch, Wolfgang, Lydia, Christoph, Christine, Katrin, Katja, Ingrid, Theresa, Brigitte, nur weitere Brigitte, Eveline und Bettina. Jede einzelne Person zählt und macht für uns einen großen Unterschied und wir sind auch echt unendlich dankbar. Ein paar von euch haben sich sogar dazu entschlossen, dass sie Erklär mir die Welt besonders unterstützen möchten. Und zwar haben wir 4 neue Förderer dazu gewonnen, den Werner, Markus, Felix und noch einen weiteren Markus und 2 MäzenInnen, die Sibylle und den Peter. Danke, dass ihr so großzügig seid und uns bei unserer Mission helft. Wer jetzt auch gerne Erklär mir die Welt unterstützen will, dann kann sie das sehr gerne unter erklärmir.at/support machen. Aber jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der ersten offiziellen Erklär mir die Welt Folge des Jahres.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Leben in Gemeinschaft und zwar abseits von Studenten-WGs, wie das vielleicht viele kennen, kann man auch als Erwachsener noch in Gemeinschaft leben. Kann man und meine heutige Gästin hat das gemacht, Barbara Nodecker, hallo.
Hallo Andreas.
Hallo liebe Barbara, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, gerne. Ich bin die Barbara Nodecker. Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Ort im oberösterreichischen Traunviertel. Mir hat das Studium nach Wien verschlagen. Ich habe Wirtschaft studiert an der Wirtschaftsuni Wien mit einem kurzen Abstecher nach Mexico City. Ich habe dann viele Jahre als Wirtschaftsjournalistin gearbeitet und in den letzten Jahren in einem kleinen Wiener Verlag. Momentan mache ich gerade ein Sabbatical, ein Jahr frei, sozusagen ganz frei ist es nicht, weil ich arbeite gerade an meinem zweiten Buch, vielleicht kommen wir dann eh drüber zu sprechen. Und ich habe 2017 schon mein erstes Buch veröffentlicht mit dem Titel Siebenstockdorf. Und da geht es eben um das Thema gemeinschaftlich Wohnen. Der Hintergrund ist der, ich bin 2013 in das Wohnprojekt Wien eingezogen, habe 10 Jahre dort gelebt und das war eine sehr tolle Erfahrung, auch mit gewissen Ambivalenzen. Und das wollte ich gerne in dem Buch reflektieren. Mhm. Und es geht auch darum, wie macht man so ein Wohnprojekt.
Ja. Genau. Barbara, nimm uns mal zurück in die Zeit mit dir. Du warst schwanger damals, du warst mit deinem Partner in einer Wohnung und hast da irgendwann gedacht so, ich will da nicht mehr so leben, wie könnte man denn anders leben? Was ging da damals durch deinen Kopf?
Ja, genau. Also wir haben ganz klassisch in einer Altbauwohnung gelebt, im 3. Bezirk. 1. Stock, nordseitig, ziemlich finster, aber günstige Miete, was natürlich super war. Das war gerade eben so zu arbeiten begonnen und eben schwanger. Aber irgendwie habe ich mich auch oft einsam gefühlt. Ich habe mich so irgendwie so ein bisschen abgeschnitten gefühlt. Also sehr komisch irgendwie. Und dadurch, dass ich in einem Dorf aufgewachsen bin und meine Eltern, die hatten ein Wirtshaus und eine Fleischerei, war ich halt so ein richtiges Wirtshausmädel. Also ich bin einfach mit sehr vielen Menschen aufgewachsen und das habe ich so ein bisschen vermisst. Und ich habe mir dann echt die Frage gestellt, wie sollen meine Kinder, also mein Kind, das da gerade im Anmarsch war, aufwachsen? Und was gibt es da eigentlich? Gibt es irgendwas anderes? Gibt es andere Alternativen? Und ich bin vor ich bin dann zufälligerweise, weil ich eben Immobilienjournalistin war oder auch für Immobilien zuständig, auf die Expo Real nach München eingeladen worden. Das ist so die Immobilienmesse für Gewerbeimmobilien. Aber dort bin ich zufälligerweise mit einer Freundin mitgegangen in ein Wohnprojekt. Also ich kannte das überhaupt nicht. Und wie ich dort reingegangen bin, das war so anders. Also das war die Atmosphäre so angenehm. Da waren überall so kleine Plätze, wo man sich hinsetzen konnte. Die Balkone, die waren so Verbindungen zwischen den Wohnungen. Und wir haben da eben eine Freundin besucht und die hat uns das dann erzählt, was sie da gemacht haben und hat uns dieses Konzept vorgestellt. Und wie ich dann zurück in Wien war, haben wir gedacht, gibt es das in Wien? Also ich war so neugierig und habe zu recherchieren begonnen. So war der Ausgangspunkt sozusagen.
Und bist dann draufgekommen, ja, sowas gibt es in Wien und sowas wird gerade geplant.
Ja, genau. Also es gab ja die Sargfabrik schon länger. Die sind, glaube ich, 1995 eröffnet worden. Das ist so das Vorzeigewohnprojekt in Wien lange gewesen. Und tatsächlich, es gab eine Gruppe, die hat ein Wohnprojekt gerade geplant. Ich war total von den Socken, weil man dachte, gibt es das jetzt echt? Und ich habe dann den Gründer getroffen. Und der hat mir dann alles erklärt, von A bis Z quasi, was sie da planen. Und es war so, wow, und können wir uns bewerben und so. Und er hat gesagt, na, tut mir leid, wir sind voll. Und das war so voll, ich war voll traurig in dem Moment, weil man dachte, wow, genau das wollte ich eigentlich. Ja. Und dann hat er aber trotzdem angerufen, irgendwann, weiß nicht, ein Jahr später, glaube ich, war das, es ist jetzt doch wer abgesprungen und ob wir nicht einsteigen wollen. Aha. Und dann ist es losgegangen. Also dann sind wir interviewt worden, Aufnahmeprozess und so weiter. Mhm. Und dann waren wir dabei.
Ja. Nimm uns mal mit, so wenn man sich jetzt gar nichts darunter vorstellen kann, Wohnprojekt, was heißt das jetzt? So was, das Lustige ist, das Wohnprojekt dort heißt ja tatsächlich Wohnprojekt Wien. Wenn man auf Google Wohnprojekt Wien eingibt, das ist der Titel, der nicht sehr kreative.
Nein, überhaupt nicht. Und tatsächlich war das nur der Projekttitel. Mhm. Also das war so der Projekttitel von dieser Gründerinnengruppe. Und wir wollten uns eigentlich einen anderen Namen geben, dann wenn wir mehr Zeit haben und so, weil es ist relativ schnell gegangen beim Wohnprojekt Wien. Die hatten recht schnell ein Grundstück und die mussten ganz schnell, also dann in dieser Phase bin dann auch ich schon dazu gekommen, ein Konzept machen, die grobe Architektur bei dem Bauträgerwettbewerb mitmachen. Und das ist so Schlag auf Schlag gegangen, dass da überhaupt keine Zeit war, sich irgendeinen Namen, einen Kreativen zu überlegen. Und wie wir dann eingezogen sind, kurz vorher, haben wir gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, einen anderen Namen zu machen. Und dann haben wir uns nicht geeinigt. Also, und dann war der Schluss, okay, wir sind jetzt irgendwie schon jahrelang, firmieren wir unter Wohnprojekt Wien, dann lassen wir das halt. Ja, ist ja wurscht, so quasi. Jetzt heißt es mal halt Wohnprojekt Wien.
Genau. Und was ist da die Idee vom Wohnprojekt und was hat dich da angesprochen daran?
Genau, vielleicht ganz generell, was sind Wohnprojekte, gemeinschaftliche Wohnprojekte? Das heißt, dass eine Gruppe von Menschen ihren Wohnraum gemeinsam planen und bauen. Es gibt da verschiedene Begriffe, das ist nicht so ganz klar definiert sozusagen. Zum Beispiel, man sagt auch Baugruppe dazu, Baugemeinschaft. Im Englischen gibt es das Wort Co-Housing. Am Land wird es oft so als Ökodorf benannt. Und dann gibt es verschiedene Formen. Also manche Häuser, die sind Eigentum, also wo es individuelles Eigentum gibt. Da geht es nur darum, dass du gemeinsam baust und Baukosten sparst. Da geht es jetzt weniger so ums gemeinschaftliche Zusammenleben. Das Wohnprojekt Wien ist ein Verein. Und da gibt es kein individuelles Eigentum, das ist Kollektiveigentum. Also da geht es dann auch stark um dieses gemeinsame Verwalten von diesem Haus. Aha. Und die Gruppe beim Wohnprojekt Wien, die hat einen Leitsatz sozusagen gehabt, der mich extrem angesprochen hat. Das war, wir wollen gerne eine Keimzelle der Nachhaltigkeit sein. Und zwar auf allen drei Ebenen, also sowohl ökonomisch, dass wir leistbaren Wohnraum schaffen, wo man einfach nicht mit Wohnraum spekulieren kann. Das zweite war die ökologische Nachhaltigkeit. Wir wollen mit dem Haus eine Infrastruktur schaffen, dass das ökologische Leben leichter funktioniert. Und das dritte ist die soziale Nachhaltigkeit. Wir wollen gerne solidarisch zueinander sein. Wir wollen in Beziehung zueinander sein. Wir wollen uns helfen und füreinander da sein. Und das war sehr, ja, das hat mich irgendwie berührt.
Mhm.
das war so die Idee hinter dem Haus.
Mhm. Also du hast jetzt so differenziert, man kann als Baugruppe einfach auch gemeinsam bauen, damit man sich Kosten spart und dann hat jeder seine Eigentumswohnung, die kann man dann auch einfach wieder verkaufen. Und wenn man möchte, dann hat man genauso wenig wie in vielen anderen, unter Anführungszeichen normalen Wohnungen, genauso viel oder wenig mit den Nachbarn, Nachbarinnen zu tun, wie man möchte. Also ich rede gerne mit Nachbarn, viele reden gerne, ziehen extra in die Stadt, damit sie nicht mehr mit ihren Nachbarn reden müssen und alles davon ist okay. Aber euch war die Grundidee, wir wollen nicht nur günstig leben, sondern wir wollen irgendwie auch gemeinsam was schaffen und in der Gemeinschaft gewisse Dinge teilen, die man sonst für sich alleine hat. Du warst gestern so nett am Abend und hast mich herumgeführt. Ich war ganz begeistert, also du hast mir da gezeigt, es gibt eine gemeinsame Werkstatt, es gibt eine oder mehrere gemeinsame Terrassen, da gibt es einen Beamer, einen Griller, es gibt eine Sauna, man kann dort Yoga machen. Es gibt eine tolle Bibliothek, wo ich gleich gesagt habe, das wäre mein Raum da, wenn ich da wohnen würde. Es gibt eine große Gemeinschaftsküche, wo man Feiern machen kann. Und nicht nur diese Räumlichkeiten, sondern drumherum auch vieles, was man versucht, irgendwie auch gemeinsam zu machen, zu lösen. Ja.
Genau, also diese Gemeinschaftsflächen, die haben einen ökologischen Aspekt einerseits, nämlich, dass du wenig individuelle Wohnfläche verbrauchst. Also wir wissen, je größer die Wohnung, desto mehr ökologischen Impact hat das. Also je kleiner die Wohnung, desto besser sozusagen. Aber manches braucht man halt. Und im Wohnprojekt teilen wir uns die Flächen, die man, also wenn man Tätigkeiten auslagern kann aus der Wohnung, dann kann man das dann in die Gemeinschaftsflächen auslagern. Mhm. Zum Beispiel, wir haben Gäste-Apartments am Dach, die man buchen kann zu einem relativ günstigen Preis. Das heißt, wenn man Familie zu Besuch kommt, die übernachten möchte, kann man die in den Gästeapartments oben am Dach einquartieren. Sprich, man braucht kein eigenes Gästezimmer oder so. Es gibt die Bibliothek, die dir recht gut gefallen hat. Man kann da oben arbeiten. Also ich brauche auch kein eigenes Arbeitszimmer in meiner Wohnung.
Mhm.
Das ist der ökologische Aspekt von den Gemeinschaftsflächen. Aber dann ist halt der soziale Aspekt. Also das sind einfach Flächen, wo man sich treffen kann, wo Begegnung stattfindet, wo jede Gemeinschaft braucht einen Ort, wo sie zusammenkommt und das sind solche Flächen. Und das sind nicht nur die Gemeinschaftsflächen jetzt als Räume in dem Sinn, sondern auch die Allgemeinflächen, also die Gänge, das Eingangsfoyer. Die sind alle so gestaltet, dass man sich da gerne aufhält. Also dass das hell ist, dass das kommunikativ ist, dass man da gern stehen bleibt und mal ein Wort wechselt. Zum Beispiel der Platz vor den Postkasteln. Da steht man oft und quatscht halt kurz. Ja. Das ist einfach nicht finster, wo man schnell wieder wegrennen will oder so, wenn man vielleicht Angst hat, sondern es ist einladend.
Mhm.
Genau.
Du bist mittlerweile ausgezogen, hast 10 Jahre da gewohnt.
Genau, 10 Jahre.
Reden wir dann nachher später noch drüber, warum du ausgezogen bist. Aber gestern hat man gemerkt, so, das war wie bei mir, also ich bin auch am Land aufgewachsen und du hast mit jedem, den wir getroffen haben, ein paar nette Worte ausgetauscht. Und das fand ich irgendwie sehr schön, dass in der Stadt auch so sein kann. Und noch ein bisschen Kontext zu geben den Leuten, die das noch nicht gesehen haben. Also wir waren da im Nordbahnviertel, das ist in Wien, in der Nähe vom Riesenrad, vom Praterstern. Eine Fläche, wo vor 15 Jahren eigentlich nichts war und jetzt wohnen da viele, viele tausend Menschen. Und es ist irgendwie ein besonderer Ort, es wohnen auch Freunde von mir dort, das ist in der Nähe von dort, wo ich in Wien wohne. Also ich kenne das ganz gut und dort fahren fast keine Autos rum. Also man kann überall zu Fuß gehen, es gibt viele Spielplätze, es ist, man kann sehr gut mit dem Rad fahren. Es ist einfach ein prinzipiell schon ein schöner Ort, finde ich. Mhm. Also, und da drinnen ist dann dieses Wohnprojekt Wien. Das ist ein relativ unscheinbares Haus. Also ich war öfter dort schon im Erdgeschoss, da gibt es ein Café.
Mhm.
Und da war ich schon öfter und ich wusste nicht, dass ich jetzt gerade in diesem Wohnprojekt bin, wo ich mal einen Podcast drüber machen werde. Und sind 6 Stockwerke oder wie viele waren das?
Ja, 6 Geschosse.
Genau. Und oben die Dachterrasse, hast du gestern auch gesagt, ist oft so das Dachgeschoss das, was so den Reichsten gehört. Und dort wird das einfach geteilt und das kann jeder nutzen. Und man hat eine schöne Aussicht und man sieht zum Beispiel auch das Riesenrad.
Genau, es haben keine Wohnungen im Dachgeschoss. Mhm. Also es ist für alle zugänglich.
Genau. Und jetzt nehmen wir uns mal mit, du ziehst da ein. Also viele Leute denken jetzt vielleicht so Gemeinschaftswohnen, Okay, was sind so Erinnerungen an Studenten-WGs? Das sind wilde Partys, aber auch vergammelte Pizzas, die rumliegen oder Streitereien, weil der eine lieber bis mittags schläft, statt endlich mal das Bad zu putzen. und manche denken dann vielleicht so, okay, Gemeinschaftswohnen als Verein, man kann ein Eigentum, sondern das gehört dem Kollektiv. Denken vielleicht an Hippie-Kommunen, man läuft nackt herum, man sitzt im Kreis und trommelt. Also nichts gegen nackt herumlaufen und trommeln. Aber nimm uns mal mit, wie war denn das für dich? Du beschreibst auch in deinem Buch deine eigene Reise, dass bei dir am Anfang auch mal so ein bisschen Skepsis da war, was das eigentlich ist oder wie das wird.
Ja, also eines der ersten Treffen, also wo ich die Gruppe kennengelernt habe, war tatsächlich so, dass der Beginn ein Gruppentanz war. Und ich habe echt gedacht, oh mein Gott, wo bin ich da jetzt gelandet? Ja, also ich wollte am liebsten nur weg. Also ich rede gern mit Menschen und so, aber dann gleich tanzen. Es hatten dann zwei Leute eine Geige mit, die super Geigenmusik gemacht haben, aber wir sollten so einen irischen Tanz machen dann, ja. Ja, das war am Anfang etwas strange irgendwie, ja. Aber das war nur ein kleiner Ausschnitt im Endeffekt. Also man muss sich vorstellen, das sind ja natürlich alles erwachsene Menschen, die selber im Berufsleben stehen, die Kinder haben, die fest verwurzelt irgendwie im Leben und in der Welt sind jetzt, ja. Und wir haben ja im Wohnprojekt 39 Wohnungen und es hat jeder seine eigene Wohnung. Also es ist nicht so eng jetzt wie in einer WG, wo man echt den Kühlschrank teilt und dann die vergammelte Pizza irgendwie vom anderen sehen muss, sondern es hat einfach jeder seine eigene Wohnung und du kannst die immer zurückziehen in deine Wohnung, in deine eigenen vier Wände. Aber es gibt halt ein gemeinsames Feld. Also und das ist das Haus, das ist die Verwaltung vom Haus. Und ja, in so einem Wohnprojekt ist das eh ganz klassisch wie in einer WG. Man kracht meistens zusammen wegen ganz banalen Dingen. Es gibt so diese drei Ps, so sagen so Wohnprojekteberater, warum man sich in die Haare kriegt. Mhm. Das sind Pets, also Haustiere, Parenting, die Elternschaft, also wie gehst du mit deinen Kindern um, was erlaubst du deinen Kindern, wie laut dürfen die sein, wo dürfen die spielen? Mhm. Und das dritte ist, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, jetzt müsste ich in meinem eigenen Buch nachschauen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Lass mich überlegen, was könnte es denn sein? Lautstärke haben wir eh mit den Kindern schon.
Pets, Parenting und
Putzen.
Es muss auf Englisch sein, ja, aber es hat mit Schmutz zu tun, ja. Mhm. Also wie sauber oder nicht sauber ist dieses Haus, ja. Mhm. Genau, es sind ganz klassische Dinge, warum die Leute zusammenkrachen.
Mhm. Ja.
Genau.
Und okay, man hat da seine eigene Wohnung, man kann sich zurückziehen. Die Wohnung ist vielleicht im Durchschnitt ein bisschen kleiner, wie sonst Leute wohnen, aber dafür hat man halt viele Flächen, wo man vielleicht ein Gästezimmer hat, wo dann dreimal im Jahr jemand drinnen schlaft. Das braucht man eben nicht selber, sondern man hat das Gästezimmer im Dachgeschoss und kann sich da einmieten oder die eigene Familie oder Freunde. Oder manche Leute, also gerade bei mir am Land, viele Freunde von mir, die haben einen Partykeller und da ist auch dreimal im Jahr jemand und sonst ist es eigentlich sehr schade, weil der ist so super ausgerüstet und eigentlich ist nie jemand dort und den könnte man eigentlich auch teilen. Ist halt schwierig, wenn man in einem Einfamilienhaus lebt, aber so ist es eigentlich relativ easy und da kann man auch ruhig ein bisschen auf weniger Fläche leben, ohne dass man auf was verzichtet. Also man hat seine eigene Wohnung und dann gibt es diese Gemeinschaftsflächen. Und also oder erzähl uns mal ein bisschen was darüber hinaus, über dieses Gemeinschaftsleben und auch welche Pflichten hat man, was muss man da nachkommen?
Vielleicht nur zu den Flächen, die werden eigentlich, manche Räume werden echt super genutzt. Also die stehen einfach nicht leer, die sind sehr belebt. Zum Beispiel die Gemeinschaftsküche, das ist so das zentrale Herzstück eigentlich vom Haus, weil die liegt gleich im Erdgeschoss, man kann dort hinausgehen in den Hof. Es gibt eine große Küche mit großer Sitzgelegenheit, wo sicher 30 Leute rund um den Tisch Platz haben, also wo man eine lange, schöne Tafel machen kann. Im Anschluss ist gleich der Kinderspielraum. Also da finden einfach regelmäßig Familienfeiern statt, sehr beliebtes Kindergeburtstag, alle möglichen Dinge, also alle möglichen Ereignisse, wo man zusammenkommt. Also die sind sehr belebt, diese Räume. Das ist der Unterschied irgendwie zu so am Land, wenn du einen Partykeller hast eigentlich. Mhm. Genau. Und was war deine Frage jetzt?
Was so Pflichten sind denn ja. jetzt für die Gemeinschaft? Also man hat da die Gemeinschaftsflächen, man hat seine eigene Wohnung und da könnte man sagen, that's it. Und wer will, der geht halt da in die Küche und redet mit anderen oder nicht. Aber es ist ja mehr dahinter, als einfach, dass man in einem gemeinsamen sechsstöckigen ja. Haus wohnt.
Genau, also das Wohnprojekt Wien ist eben selbstverwaltet. Das heißt, wir müssen das Haus selber verwalten. Sprich, man muss sich um das Haus kümmern. Es ist ein Unterschied zwischen Wohnphase und Bauphase. Also während des Baus haben wir ja wirklich das Haus geplant. Also das ist richtig mit einem Architekturbüro, wo du einfach ein Haus mit 39 Wohnungen und diesen vielen Gemeinschaftsflächen planen musst. Und wir hatten zu Beginn die Regelung, dass jeder Erwachsene pro Monat 11 Stunden an Gemeinschaftsarbeit leistet, aha. weil einfach sehr viel zu tun war. Also man musste schauen, dass sie das gut aufteilt und auf viele Schultern die aha. Arbeit aufgeteilt aha. wird. 11 Stunden, das sind dann so wie 3 Stunden pro Woche. Wenn man berufstätig ist, kleine Kinder hat, kann das echt viel sein auch.
Also was ist denn die Gemeinschaftsarbeit? Weil man hat so seine eigene Wohnung, das heißt, man muss in seiner eigenen Wohnung putzen, kochen, aufräumen, mhm. das hat man sowieso und dann die 3 Stunden hat man noch zusätzlich zu dem, was man als Normalo ja. hätte. Ja.
Genau, jetzt in der Wohnphase ist es ein bisschen anders, da ist die Arbeit ein bisschen weniger, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Also das ist die Verwaltung vom Haus, also alles, was mit Mieten zu tun hat, mit Betriebskosten, wobei wir da einen Hausverwalter auch haben, der bezahlt wird, der manche Sachen einfach bezahlt macht. Mhm. Und das andere sind Gemeinschaftsaktivitäten zu organisieren. Ich zum Beispiel war lange in der Arbeitsgruppe Kommunikation. Wir hatten von Beginn an wahnsinnig viele Medienanfragen, Journalisten, die uns besucht haben, Filmteams, die gekommen sind und irgendwie wirklich mehrtägige Drehtage bei uns hatten. Das muss ja jemand koordinieren und irgendwie da zuständig sein. Das zum Beispiel war eines meiner Aufgaben. Was gibt's noch? Die Räume instand halten und schauen, dass alles passt. Es gibt eine Küchengruppe, die schaut, dass die Lebensmittel nicht verderben, dass Dinge nachgekauft werden, dass das regelmäßig geputzt wird. Also es ist ganz viele, die Saunagruppe, die sich um die Sauna kümmert, die Gartengruppe, die die Hochbeete vergibt. Also das sind so jetzt die Tätigkeiten, die jetzt in der Wohnphase zu tun sind. Mhm. Und in die 3 Stunden ist immer auch gefallen Gemeinschaftsaktivitäten. Also wir haben zum Beispiel einmal im Jahr ein Gemeinschaftswochenende, wo das ganze Haus zusammen aufs Land fährt und diese 2 Tage als Reflexion oder als einfach gemeinsamen Austausch nimmt. Auch das ist zum Beispiel reingefallen in die 11 Stunden. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass die Gruppen nicht nur gemeinsam arbeiten, sondern sie auch so kennenlernen und Freude dran haben, dass sie zusammen sind. Mhm. Also auch das Feiern und das Party machen und so ist echt wichtig, weil sonst ist nur die Verbindung so über diese Arbeit und es soll ja Spaß machen, dass man zusammen was tut. Mhm. Genau. Also so sind die 11 Stunden zusammengekommen. Mhm. Wir hatten dann sehr lange die Regelung, dass jeder macht, was er will. Also es gab dann die 11-Stunden-Regelung nicht mehr, weil es vielen irgendwie zu streng war und man hat gesehen, manche Leute, die vielleicht in schwierigen Lebensphasen sind, die können das nicht leisten gerade und das haben wir dann abgeschafft und jetzt ist es wieder eingeführt worden, dass man was leisten müsste quasi. Mhm. Mhm. Aber da bin ich jetzt eben, weil ich vor 2 Jahren ausgezogen bin, das hat jetzt mich nicht mehr betroffen.
Mhm. Kannst du mal schildern, was für Leute dort wohnen? Also wie jung, alt sind die? Was für Menschenschlag wohnt dort?
Wow, schwierig jetzt so über die anderen. Wir haben versucht, so breit wie möglich, vor allem vom Alter her, die Leute auszuwählen. Weil wenn da jetzt lauter Jungfamilien wohnen würden, die würden dann gemeinsam alt werden und irgendwann ziehen die Kinder aus und dann ist das irgendwie ein Altersheim oder so. Also wir haben geschaut, dass das sehr breit ist. Also von die Jüngsten sind, jetzt abgesehen von den Kindern, eine Studierenden-WG und die Älteste, die ist mittlerweile, glaube ich, 80. Aha. Also wirklich voll breit. Also wir haben einige alleinstehende Leute, die älter sind, die bei uns wohnen. Natürlich viele Familien, aber teilweise auch Alleinerzieher, Alleinerzieherinnen. Eine Erwachsenen-WG, eine Studierenden-WG. Das Gästeapartment, das große, haben wir jetzt lange genutzt für erstens eine syrische Familie, die bei uns gewohnt hat, und jetzt dann, die syrische Familie hat dann eine Wohnung im Haus bekommen, dann eine ukrainische Familie. Die haben jetzt dann jetzt gerade ausgezogen in eine andere Wohnung außerhalb des Hauses. Ja, und was sind sonst für Leute? Also quer durch eigentlich, würde ich sagen. Also viele kreative Leute, die so im Filmbereich arbeiten, einige, die so im Gesundheitsbereich arbeiten. Es ist schwer zu sagen jetzt. Wir haben viele verschiedene Berufsgruppen.
Ja.
Genau.
Es gibt ja, ich habe meinen Podcast gerade über die Kalkbretter, heißt das natürlich, ja, oder? Das ist ein Projekt, wo versucht wurde, dass man die Schweizer Bevölkerung abbildet, nach Alter, Geschlecht, Beruf etc., was ganz gut gelungen ist. Und im Podcast, das NDR-Podcast, da meinten sie dann, das Einzige, was nicht geklappt hat, ist so die Weltanschauung, die Ideologie, weil es ganz schwierig, weil die Leute, die in so ein Projekt ziehen wollen, halt eher progressiv links sind als konservativ oder rechts.
Ja.
Also das wahrscheinlich, und ist, also das kann man sich vorstellen, dass man, also die Menschen sind auch dort bunt, aber vermutlich ist man sich da über so grundlegende weltanschauliche Fragen einig oder nicht.
Einig. Natürlich gibt es bei uns auch viele Diskussionen über bestimmte Themen. Also, aber die Leute, die bei uns wohnen, denen ist alle in gewisser Weise Nachhaltigkeit wichtig. Ökologische Nachhaltigkeit, das ist schon immer Thema. Die Leute engagieren sich für das. Viele arbeiten auch in dem Bereich dann, also die irgendwas mit Klima machen oder so, gibt es auch einige Menschen. Die Leute sind eher offen. Natürlich, wenn du in Gemeinschaft wohnst und lebst, musst bis zu einem gewissen Grad offen sein und neugierig auf die anderen. Du musst es wollen. Also es bringt überhaupt nichts, wegen der schönen Wohnung und wegen der schönen Architektur da einzuziehen. Das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil das ist ein Gemeinschaftshaus, also wo du einfach die einbringen sollst und wollen musst. Also du hast was Gemeinsames, das du beackerst sozusagen, ein gemeinsames Feld.
Mhm.
Was vereint die Leute noch? Ich glaube auch bis zu einem gewissen Grad, dass so materielle Werte nicht so hoch angesiedelt sind wie zum Beispiel soziale Werte. Also ich glaube, vielen ist lieber, sie haben ein gutes Sozialleben, sie sind nicht einsam, als sie machen jetzt Karriere oder so. Ja? Und genau auf dieses Materielle wird, glaube ich, nicht so viel Wert gelegt.
Mhm.
Eine Nachbarin zum Beispiel, die hat mir zu mir gesagt, weiß nicht, wir haben diskutiert wegen der Einrichtung und so, und ich habe ihr vorgeschwärmt, ich möchte gern das und das Regal kaufen, das einen bestimmten Preis hatte. Und sie hat irgendwie gesagt, also bevor ich mir dieses teure Regal kaufe, da muss ich ja so und so viel arbeiten, und nur wegen einem Regal so viel arbeiten, das ist mir echt nicht wert. Ja?
Mhm.
Und es ist schon so ein bisschen die Einstellung dann. Ja. Also,
ja.
Und da hast du recht, sicher ist es, gibt es da gewisse Tendenzen.
Ja.
Die
es ja sowieso überall gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder ans Land denke, wo ich herkomme, bei der Freiwilligen Feuerwehr ist auch der Menschenschlag, der da hingeht, die sind sich auch über viele Dinge einig. Oder am Stammtisch im Wirtshaus ist man sich auch einig. Und so sind dann die Bobos in Wien sich dann auch wieder einig. Und irgendwie ist immer so die Abwägung. Man will ja mit Menschen zusammenleben, die so ähnlich sind wie man selbst, aber gleichzeitig will man auch nicht komplett sich in eine Bubble verabschieden. Und ein bisschen Vielfalt ist gut, und jung und alt, und ja, es ist immer so ein Balanceakt.
Mhm. Ja, das sehe ich also. Es ist ein Balanceakt. Und es sind dann doch nicht alle gleich. Also natürlich, man ist so ein bisschen vom gleichen Schlag, aber es treten dann trotzdem auch irgendwo Diskussionen auf und so. Also es ist gibt trotzdem, wir sind uns nicht immer einig, also das überhaupt nicht.
Ja. Nimm uns mal mit in deine Zeit dort im Wohnprojekt Wien. Du warst ja davor und jetzt auch danach wieder in einer normalen Wohnung. Was ist anders im alltäglichen Leben in diesem Wohnprojekt im Vergleich zu einer normalen Wohnung? Außer, dass man 3 Stunden die Woche... Ja,
ja, ich meine, in der Wohnphase war das nicht so streng. Also ich glaube, ich nicht 3 Stunden, ganz ehrlich, nicht gearbeitet.
Mhm.
Also vielleicht, wenn man dann die ganzen Gemeinschaftswochenenden und die Feierrunden und so mitzählt, kommt man vielleicht schon auf das, aber ich habe das nie so aufgeschrieben dann jetzt im Endeffekt. Was ist anders? Es ist, also für mich war das einfach ein anderes Lebensgefühl tatsächlich. Also es hat sich anders angefühlt, mein Leben dort. Mhm. Also du hast einfach zwischen deiner Wohnung und dem Raum da draußen auf der Straße ist so eine Art Zwischenraum. Das ist so wie so ein kleiner Polster irgendwie, hat sich das angefühlt für mich. So ein Safe Space irgendwo. Also das war so dazwischen, zwischen mir und der Welt, aber im positiven Sinne. Das hat mich so irgendwie geschützt. So hat sich das angefühlt. Also ich habe im Alltag sehr viele Begegnungen gehabt, tagtäglich. Einfach, dass man Hallo sagt oder kurz redet. Wie geht's den Kindern? Diese kleinen Mini-Begegnungen im Alltag, das merke ich jetzt, wo ich nicht mehr dort wohne, die fehlen mir sehr. Mhm. Also das ist ein großer Unterschied für mich jetzt. Ja? Also wahrscheinlich, wenn du jemanden anderen fragst, wird der was anders sagen. Aber für mich ist das der große Unterschied. Mhm. So die Freunde, ich habe einige sehr gute Freunde im Wohnprojekt gefunden, aber die habe ich durch meinen Auszug irgendwie mitgenommen. Also die, mit denen bin ich nach wie vor befreundet und wir treffen uns und essen gemeinsam oder so. Aber diese kleinen Alltagsbegegnungen, die habe ich jetzt nicht mehr.
Ja.
Das ist so für mich der große Unterschied. Und für die Kinder, es ist, weil ich, die habe ich auch an meine Kinder, denke ich damit, was das mit denen macht. Also ich glaube, es ist einfach wirklich ein anders Aufwachsen in so einem Wohnprojekt, weil die hatten einfach im Haus eine Spielwiese, die enorm war. Die haben erstens mal viele Freunde gehabt. Sie haben immer Kinder gehabt, mit denen sie spielen können. Und sie haben einfach wirklich das ganze Haus irgendwie als ihr Terrain gesehen. Sie sind in den Spielraum gegangen. Sie sind unten in den Veranstaltungsräumen, wenn da jetzt keine Veranstaltung war, Fußball spielen gegangen. Sie sind raus in den Hof gegangen. Sie waren einfach sehr viel unterwegs, ohne dass die Eltern da direkt daneben stehen und schauen, was machen die jetzt. Also sie haben sehr viel Freiheiten gehabt und haben sehr viel Kontakt zu anderen Menschen gehabt, auch zu älteren Leuten und so. Zum Beispiel mein ganz kleiner Sohn, der hatte total guten Kontakt zu der 80-Jährigen, weil mein Sohn, der hat so gern Muscheln gesammelt. Und die Erna, unsere Älteste eben, die war auch so eine Muschelbegeisterte. Und die haben urlang immer, also vom Urlaub nach dem Urlaub ist der immer gekommen mit seinen Muscheln, hat die der Erna gezeigt. Und die haben dann im Muschelbestimmungsbuch irgendwie die Muscheln bestimmt. Und das ist so voll nett, dass er dann so einfach einen Input von ganz wem anderen, einer Elternperson hatte. Mhm. Weil wo hat man das jetzt so im Alltag? Also meine Eltern und die von meinem Mann sind in Oberösterreich. Also wir haben so im Alltag kaum Kontakt zu älteren Leuten. Mhm. Das habe ich schön gefunden.
Voll schön.
Und die Kinder, die haben auch alle Namen vom ganzen Haus gewusst, also von allen Bewohnern, auch wie sie schon ganz klein waren. Mir hat es immer gewundert, wie merkt sie dieses Kind mit den 3 Jahren, dass das hat, alle Namen von den Nachbarn, ja. Also der hat teilweise einfach vom Balkon runtergeschrien, hallo, Fritz oder so, ja. Und ich habe gesagt, warum weißt du, dass der Fritz heißt? Ja, das ist doch der Fritz. Genau. Mhm. Und natürlich umgekehrt auch es hat halt immer wer geschaut auf die Kinder mit seinem Auge irgendwo, ja. Also wenn die unterwegs waren im Haus, hat halt jeder gewusst, wo kehrt der hin. Und wenn irgendwas passiert ist, hast du einen Anruf gekriegt, du, dein Kind ist hingefallen oder das hat irgendwas angestellt, gab es natürlich auch.
Ja.
Genau.
Barbara, hilf mir mal kurz beim Durchdenken. Also wir sind beide am Land aufgewachsen. Ich auf einem Bauernhof, du in einem Wirtshaus, hast du gesagt,
genau,
oder? Genau. Und bei mir auch so 3 Generationen am Hof oder dann teilweise jetzt 4. Ich bin aber bewusst in die Stadt gezogen, weil mir das Land zu eng geworden ist. So jeder kennt jeden, jeder hat eine Meinung über jeden und das macht was mit einem. Man passt dann ein bisschen auf, wie gibt man sich und man wird bewertet. Vielleicht ziehe ich mich, zum Beispiel, ich habe in Wien eine Phase gehabt, dann habe ich mir Nagellack auf die Finger gegeben. Ich hätte mir das nie am Land getraut, weil alle reden und das ist. Und in Wien kann ich irgendwie ein bisschen, wenn mich die Leute da links nicht mögen, dann gehe ich einfach rechts hin und das sind eher andere Leute. Und irgendwie, man ist anonymer und das ist auch nett. Gleichzeitig merke ich, je älter ich werde, wie wichtig man auch ein enges Umfeld ist. Meine Familie wohnt auch weiterhin am Land in Niederösterreich und Freunde wohnen hier und da und verstreut und dann kriegen die Kinder und dann ziehen die irgendwie raus aufs Land. Und ich merke so, wie wichtig man Gemeinschaft wird. Und ich pflege das jetzt sehr mit meiner Nachbarschaft. Also ich bin so ein Mensch, ich kenne auch viele Leute im Haus, weil ich mit denen rede. Meistens kenne ich die Älteren am besten, weil die nehmen sich die Zeit oder die haben auch die Lust, im Alltag mit Leuten zu reden. Andere sagen mal Hallo und man bleibt anonym. Also ich habe prinzipiell eine große Sympathie für diese Projekte und überlege auch, ob sowas in der Zukunft mal was für mich ist. Und gleichzeitig aber, wo steht man dann in diesem, ich bin ja eigentlich vom Land weggezogen, damit mich nicht jeder kennt und damit nicht jeder eine Meinung hat. Und gleichzeitig mag ich aber Gemeinschaft. Und wo ist so dieses Wohnprojekt oder wo positionieren sich diese Wohnprojekte da dazwischen?
Ja, das ist ein guter Punkt, das höre ich oft. Also ich bin ja eigentlich in die Stadt gezogen, weil ich aus dem Dorf geflüchtet bin. Warum soll ich dann in ein Dorf in der Stadt ziehen? Also voll irgendwie. Und es stimmt, ich will natürlich die Gemeinschaft überhaupt nicht so romantisieren und so. Es gibt da schon Ambivalenzen auch und so. Also es immer in einer Gruppe gibt es eine gewisse soziale Kontrolle. Das, glaube ich, das lässt sich gar nicht vermeiden. Du kennst dich und jeder hat eine Meinung über dich und so. Aber ich glaube, der Unterschied zum Land und zum Dorf ist trotzdem, dass das eine Gruppe von eher Gleichgesinnten ist. Also da... Das ist halt eine selbstgewählte Gruppe, die ist nicht gewachsen, sondern du hast dir das selber ausgesucht und du hast da quasi die Leute ausgesucht, mit denen du in dieser Gemeinschaft sein willst. Und ich glaube, es kommt da immer auf die Gemeinschaft selber an. Es gibt ganz viele verschiedene Gemeinschaften und so, wie soll ich das sagen, so Intensitäten von Gemeinschaft. Es gibt sehr starke, enge Gemeinschaften, die vielleicht ideologisch irgendeinen Überbau haben oder so, wie man es eh vielleicht von Kommunen kennt oder so, die gemeinsam ein Einkommen haben oder so, die sehr viel teilen. Und dann gibt es ganz lose Gemeinschaften, die halt durch, weiß ich nicht genau, was verbunden sind, durch einen bestimmten Lebensstil oder so. Ja? Oder das Wohnprojekt Wien, glaube ich, ist da eher so in der Mitte. Also wir sagen, wir wollen was teilen, aber und ein Grundsatz von uns ist auch, das ist ein Visionssatz eigentlich, den wir zu Beginn definiert haben, die Individualität in Gemeinschaft. Also jeder darf sein, wie er ist und wir sind trotzdem eine Gemeinschaft. Und wir haben halt überlegt, was könnte uns verbinden? Und das war dann so die Vision, okay, das Nachhaltige, wir wollen Nachhaltigkeit leben. Das ist so das Verbindende zwischen uns. Genau, aber jeder darf sein, wie er ist. Und ich glaube, da muss sich auch jeder an der Nase nehmen und halt sagen, okay, ich urteile jetzt nicht über die anderen. Und das lernst du auch. Also ich habe das schon stark gelernt, muss ich echt sagen. Also dass du einfach Menschen so lässt, wie sie sind. Ja? Und auch wenn du das jetzt gerade nicht gut findest oder so, sind die trotzdem da und eine bestimmte Sache verbindet mich mit dem.
Und also, wie hast du das gelernt?
Einfach weil du reibst dir sonst zu viel auf, ja. Also du kannst nicht immer mit allen einer Meinung sein und das irgendwie alles teilen. Das geht nicht. Also so habe ich das gelernt. Ich hätte mich da zu sehr aufgerieben. Also gerade am Anfang, das ist ja gar nicht so einfach, wenn du so wie ich plötzlich, die das gar nicht gewohnt ist und gelernt hat, in so einer Gemeinschaft zu leben, kommst du da hin und dann sind plötzlich 100 Leute, mit denen du eine Gemeinschaft bist. Wie wächst da zusammen und wo ist da die Balance zwischen ja, dieser Gemeinschaft, dieses Innere vom Haus und dann dem Außen? Du nimmst ja trotzdem deine Freunde mit und deine Familie, die hast ja trotzdem irgendwo. Du hast plötzlich einfach 100 Leute mehr, die irgendwie in deinem sozialen Dunstkreis sind, sozusagen. Und das war eine Herausforderung für mich, also da gut eine Balance zu finden. Wie viel an Gemeinschaft lasse ich in mein Leben und wie viel von den externen Kontakten brauche ich trotzdem? Also meine Freundinnen, die haben am Anfang immer gesagt, du hast nie Zeit, weil du immer im Haus irgendwie was machst und so. Und irgendwann ist mir das selber aufgefallen, weil mir das so abgegangen ist. Plötzlich sind mir meine Freundinnen so abgegangen, die haben halt ihre eigenen Sachen nach wie vor gemacht, aber halt ohne mich. Sie haben mich schon gar nicht mehr gefragt, ob ich irgendwas mitmachen will. Und irgendwann ist mir das aufgefallen und dann musst du halt schauen, dass du die Balance findest.
Ja.
Also das dauert ein bisschen und man darf sich da am Anfang auch nicht überfordern, weil Genau, man will natürlich am Anfang alle irgendwie kennenlernen und so. Und ja, bei 60 Erwachsenen dauert das. Mhm. Aber wenn man ein paar Jahre zusammenlebt, hat man auch genug Zeit, sozusagen.
Mhm. Und gleich, na bitte.
Und ich glaube, man kann es eben nicht so vergleichen wie ein Dorf am Land. Also es sind wirklich tendenziell halt einfach mehr Gleichgesinnte, die halt so also in die gleiche Richtung gehen, mhm, wie wir schon besprochen haben.
Finde ich total spannend, dass wir, wie viel Sozialkontakte hat man in der Gruppe und oder in der Gemeinschaft und wie viele außerhalb, weil gleichzeitig, zum Beispiel ich wohne in einer Single-Wohnung und mhm, ich arbeite auch zu Hause und das ist sehr einsam, das mag ich eigentlich nicht und darum gehe ich jeden Tag in der Früh ins Kaffeehaus, habe da viele Freunde gefunden, ich kenne die Kellner, die stellen mir den Kaffee her, ohne dass ich was sage, ich liebe es und ich mache das aber auch, weil ich einfach in der Früh nicht gerne allein in den Tag starte. Mhm. Wenn ich jetzt in so einer Single-Wohnung in einem Gemeinschaftsprojekt wohnen würde, würde ich vielleicht nicht, und ich treffe im Kaffeehaus dann auch immer Freunde, hätte ich vielleicht gar nicht so den Bedarf, jetzt dorthin zu gehen, weil ich eh schon Leute treffe. Das heißt, in einem gewissen Rahmen, dass man dann einen Teil seiner Sozialkontakte hat in der Gemeinschaft abdeckt, ist ja auch die Grundidee, oder?
Schon, ja.
Und gleichzeitig will man halt aber auch nicht nur in der Gemeinschaft leben, sondern auch mit ein paar anderen Leuten noch in Kontakt bleiben.
Ja, also ich wollte das auf jeden Fall. Also und ich schätze mit dich auch so ein, dass du das auch willst. Mhm. Also wenn du hast deine Freunde, deine Familie, alte Schulkollegen oder wen auch immer. Ja. Also ich glaube nicht, dass dein ganzes Sozialleben durch ein Wohnprojekt abgedeckt wäre. Auf keinen Fall. Du hast deine Arbeit.
Ja.
Also und wie du vorher schon richtig gesagt hast, also dass eine Gemeinschaft braucht auch Zeit. Das ist ein Faktor, das man vielleicht oft unterschätzt. Also die Pflege von Sozialbeziehungen braucht Zeit. Und viele Menschen haben keine Zeit. Also und gerade so ein Wohnprojekt, das sehr zeitaufwendig ist, das muss man halt einplanen auch in seinem Lebenskonzept quasi. Also ich habe mir da sehr schwer getan, weil ich habe eine Zeit lang einfach wirklich viel gearbeitet. Ich hatte die Kinder. Wo sparst jetzt da ein, dass du halt für die Gemeinschaft nur Zeit hast? Mhm. Einerseits eben Arbeiten zu erledigen, andererseits halt an Gemeinschaftsaktivitäten teilzunehmen.
Mhm.
Das ist dann eine Prioritätenfrage.
Ja.
Kannst du dich fragen, okay, arbeite ich vielleicht weniger, dass ich mehr Zeit fürs Wohnprojekt habe? Also das haben manche von unserem Haus auch so ausgesprochen. Man muss halt einfach weniger arbeiten, dass du halt in einem Wohnprojekt lebst, leben kannst.
Gibt es auch so entlastende Aspekte, weil ich zum Beispiel denke mal, was für mich auch der Reiz ist. Also ich habe mich dagegen entschieden, selber einen Hund mir anzulegen, obwohl ich Hunde so, so liebe. Aber ich habe einfach gedacht, das ist mir zu viel, dreimal am Tag rauszugehen, ist mir echt zu viel neben Arbeit und Co. Und außerdem lebe ich jetzt so frei wie wahrscheinlich lange nicht mehr im Leben dann und möchte mich da nicht einschränken. Aber gleichzeitig, wenn ich in so einem Projekt leben würde und da hat jemand einen Hund, den es nicht freut, also liebend gerne gehe ich 5-mal die Woche mit einem anderen Hund, den ich mag, spazieren, weil ich gehe sowieso auch spazieren, aber ich möchte halt nicht 3-mal am Tag müssen. Gleichzeitig habe ich derzeit keine Kinder. Ich mag Kinder aber sehr gerne. Ich würde 2-3-mal die Woche auf Kinder aufpassen, gerne.
Du kannst gern zu mir kommen.
Ja. Rein bei der Tür, gerne mache ich das, weil das geht mir auch ab. Mein Neffe, meine Nichte wohnen halt 200 Kilometer entfernt und so geht es ja vielen. Gleichzeitig möchte ich selber mal Familie haben und eine Horrorvorstellung für mich ist so, isoliert mit meiner Partnerin in einem Haus zu wohnen. Beide haben Arbeit, vielleicht muss man noch pendeln, man hat die Kinder, dann muss man die Kinder noch irgendwo zum Fußball bringen. Und 10, 15, 20 Jahre gibt es nichts anderes als diese kleine Sphäre. Und wenn ich dran denke, also für manche Leute ist das das Traumleben und will ich überhaupt nicht bewerten, so wie ich einfach bin als Mensch. Für mich, fühle mich eingesperrt und will davonlaufen. Und gleichzeitig wäre das für mich auch ein Reiz, dass die Kinder dann einfach mal aus der Tür rausgehen und mit dem anderen spielen. Und jetzt muss ich mich halt nicht drum kümmern. Also gibt es auch so diese entlastenden Aspekte. Ich denke mal auch zum Beispiel, ich wohne in einer Single-Wohnung, jeden Tag für mich selber kochen ist so mühsam, mit ein paar Leuten mich gemeinsam abzuwechseln in so einem Projekt.
Ja,
wäre also, auch spannend. Ja.
Ja, voll. Also das gibt's auch, auf jeden Fall. Gerade so, wie du das dir vorstellst mit Kindern, das habe ich immer sehr entlastend gefunden, weil du dich nie so um ein Programm kümmern musst. Was machen die Kinder am Nachmittag? Mit wem könnten sie treffen? Welchen Sport könnten sie machen? Wo muss ich sie dann hinbringen und so? das ist bei uns, die haben einfach immer eine Beschäftigung gehabt, die Kinder. Also wir sind einfach heimgekommen nach dem Kindergarten, nach der Volksschule und die hatten ihre Freunde zum Spielen. Ich habe mir nie was überlegen müssen. Mhm. Es ist sehr entlastend gewesen. Das ist jetzt anders, weil du musst dir immer was ausmachen. Der Kleine, der hat nur kein Handy. Also du musst immer mit den Eltern telefonieren, kann das Kind zu uns kommen, kann mein Sohn zu euch kommen. Es ist viel mehr Organisationsaufwand.
Mhm.
Das ist das eine mit den Kindern. Und ja, auch also beim Kochen, wir hatten eine Zeit lang einen Mittagstisch. Das war so die Phase, wo viele Frauen in Karenz waren. Also da haben wir einfach gemeinsam gekocht. Also hat immer einer gekocht für alle und am nächsten Tag dann der Nächste. Das war so ein Radl quasi. Das war super. Also da bist einfach irgendwie zum Essen gegangen und jemand anderer hat gekocht und einmal hast du gekocht.
Mhm.
Und wir haben uns getroffen. Man ist nicht so allein isoliert in der Wohnung mit dem Baby gesessen, sondern wir haben uns einfach Mittag fix getroffen und das war einfach voll nett. Das oder auch ja, Kinderbetreuung, schnell mal aufpassen, das ist echt auch großartig, wenn irgendwas ist, weil du schnell weg musst oder so. Also da findest du in so einem Haus einfach immer wen, der kurz auf dein Kind aufpasst.
Mhm.
Also ich habe jetzt sehr die Kinderperspektive, weil ich gerade in dieser Lebensphase bin. Wenn man ältere Menschen fragt, glaube ich, würden die eine andere Perspektive einbringen können. Aber ich glaube auch für die Älteren ist es entlastend in dem Sinn, dass sie einfach nicht aus dem Haus gehen müssen, um andere zu treffen. Und ich glaube, Ältere, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, nicht mehr so viel unterwegs sein wollen, vielleicht kann auch das sehr entlastend sein, dass einfach wer da ist. Und wenn du krank bist, dass jemand zur Apotheke gehen kann und dir was holen kann, dass da jemand eine Suppe mitkocht. Also das hatten wir auch schon oft, dass Leute krank waren und einfach mitkocht. Ja, das ist so einfach, dass du mitkochst für jemanden eine Portion.
Ja.
Genau.
Du schreibst in deinem Buch ja auch über belastende Phasen, wo dir alles ein bisschen zu viel geworden ist, neben Familie, Partnerschaft, Brotberuf, Gemeinschaft, dann noch gemeinsam putzen etc. Kannst du ein bisschen darüber erzählen?
Ja, also das ist einfach diese Überforderung, dass es zu viel ist, dass einfach zu dem dichten Alltag on top dann noch was dazukommt, ja, diese Gemeinschaft. Ja, also wir haben schon eine Regelung, dass du in solchen Phasen nichts machen musst, dass du so ein Sabbatical machen kannst. Das haben auch viele schon gemacht und so. Aber bei mir war das, da hätte ein Sabbatical gar nichts genützt, weil es auch in einem Jahr nicht besser wurde, sozusagen. Also da muss man dann entweder das aushalten, dass man halt jetzt eine längere Phase weniger zur Gemeinschaft beitragt, was ich schwer ausgehalten habe, weil ich eher dann der Mensch bin, okay, ich wohne da jetzt und eigentlich sollte ich das machen und das wird erwartet von mir und ich versuche das dann trotzdem zu leisten. Das ist dann kritisch. Ja? Oder du sagst dir, ja, mir ist es eigentlich egal, sollen die anderen denken, was sie wollen. Ich kann jetzt einfach nicht, ja? Und ich mache es auch nicht. Also diese Strategie gibt es auch. Und es kommt halt auch immer darauf an, was die Gemeinschaft, wie die Gemeinschaft dann damit umgeht, wenn Leute über eine längere Phase nichts machen. Also da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie Gemeinschaften damit umgehen. Ich weiß zum Beispiel in der Sargfabrik, die sagen, das ist halt so, ja. Es kann halt nicht immer jeder halt leisten. Und das akzeptieren wir und das halten wir aus als Gemeinschaft.
Mhm.
Und manche, und glaube ich, ist eher das Wohnprojekt Wien zählt da eher dazu, die sagen, nein, aber das muss schon irgendwie geleistet werden. Also das wollen wir irgendwie nicht, dass Menschen sich länger da zurücklehnen und sich halt gar nicht beteiligen.
Mhm.
Und wie gesagt, das ist eine Prioritätenfrage, glaube ich, wie man, ob man sich Zeit nehmen will und kann.
Ja. Warum seid ihr ausgezogen?
Also das war jetzt gar nicht so wegen der Gemeinschaft oder wegen dem Haus jetzt, sondern wirklich, weil uns die Wohnung zu klein wurde. Das war ein langer Prozess. Wir haben, glaube ich, 2 Jahre oder so oder 3 Jahre überlegt. Wir haben gespürt, okay, irgendwas passt nicht. Es ist alles sehr eng und dicht und laut und wir haben keinen Rückzug als Erwachsene. Also wir hatten auch kein Schlafzimmer dann, weil wir haben dann die Wohnung umgebaut und wir haben dann quasi im Esszimmer geschlafen. Wir Erwachsene haben uns sehr bedrängt gefühlt. Und sie das einzugestehen, dass die Wohnung zu klein ist und eigentlich der einzige Schritt, wie du das lösen kannst, ist, dass du ausziehst und dir eine andere Wohnung suchst. Das hat lang gedauert. Wir sind dann sogar zu einem Coach gegangen und der Coach hat gesagt, ja, der hat das überhaupt nicht verstanden. Der hat irgendwie gesagt, ja, wenn die Wohnung zu klein ist, dann suchen sie sich halt eine andere Wohnung. Ja, aber wir wohnen halt im Wohnprojekt. Mhm. Ja, okay, ja. Und weil das hätte ich mir nie gedacht, dass ich da jemals wieder ausziehe. Es war so ein voller Traum, da einzuziehen und da zu leben. Und viele Jahre hat das super funktioniert. Aber eben dann die letzten Jahre, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin so gestresst und es hängt auch mit der Wohnung zusammen, weil ich mich nicht mehr erholen kann, ist das ein bisschen gekippt dann jetzt. Ja? Mhm. Und wir haben dann versucht, dass wir Wohnung tauschen, weil es gab auch Wohnungstäusche im Haus. Aber bei uns hat das nicht wirklich funktioniert. Also es gab nur eine Wohnung, die passt hätte, aber die wollten auch nicht unbedingt umziehen, ja, in unsere kleinere Wohnung. Und dann plötzlich ist unsere neue Wohnung daherkommen. Freunde von Freunden haben die irgendwie hergeben. Und wir haben dann gesagt, okay, entweder jetzt oder gar nicht, weil das war total perfekt. Das war irgendwie im Nachbarkrätzl und hat genau passt für uns. Und dann haben wir schweren Herzens gesagt, okay, wir ziehen aus.
Ja.
Genau.
Und verstehe ich das richtig, dass es nicht so war, dass diese Grundidee, du dich davon entfremdet hast und dass also diese Ruhe oder fehlende Ruhe, dass die nicht nur jetzt mit den Verpflichtungen zusammenhing, sondern auch damit, dass die Wohnung quasi für euch als vierköpfige Familie dir und deinem Partner nicht mehr so den Rückzugsraum gegeben hat, den du bräuchtest, um in diesem stressigen Leben, das wir alle kennen, ausreichend Ruhe zu finden. Also wenn du größere Wohnung gefunden hättest, dann wärst du wahrscheinlich geblieben.
Ja, ja, ich glaube ja. Also es war wirklich, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich erhole mich nicht mehr, ich habe keinen Rückzug mehr. Ich brauche einfach diese Erholung, dass du wieder, und das ist auch ein wichtiger Aspekt von Gemeinschaft, du brauchst Rückzug, sonst funktioniert das nicht, sonst fühlst du dich ausgeliefert. Also die Gemeinschaft funktioniert nur, wenn die Leute genug Rückzugsmöglichkeiten haben. Und das war das bei mir aber generell im Leben irgendwie. Also das, und wenn wir eine größere Wohnung gefunden hätten, dann wären wir sicher geblieben. Ja. Aber es ist so kommen und es passt jetzt. Ja. Also, aber ich weiß für die Zukunft, wenn ich älter werde, ich möchte nicht in einer einzelnen Wohnung älter werden. Also ich möchte schon, wenn ich älter bin und wenn die Kinder ausgezogen sind, wieder in ein Gemeinschaftsprojekt, in welcher Form auch immer, ziehen. Also ich merke das bei meiner Mutter, die ist jetzt 72 und die hat vor 5 Jahren ihr Einfamilienhaus verkauft und ist tatsächlich in Oberösterreich in ein Wohnprojekt gezogen. Voll der große Schritt für sie, natürlich mit, ja, sie war da fast 70 eben, so einen großen Schritt zu machen. Nämlich von einem Einfamilienhaus, schönes Haus und so und voll viel Gestaltungsmöglichkeiten, schönen Garten, dann in eine kleine Wohnung in einem Gemeinschaftshaus. Mhm. Aber ich merke, wie das super ist für sie. Und das sagt sie selber, sie ist so froh, dass sie dieses Riesenhaus nicht mehr hat, dass sie diese Belastung von dem Haus nicht mehr hat und dass sie nicht den ganzen Tag nur mit dem Haus beschäftigt ist, sondern einfach andere Sachen machen kann und im Alltag einfach anderen Menschen begegnet. Mhm. Und ihr Mann ist jetzt leider krank geworden und auch das war großartig, wie die Leute geholfen haben. Ich finde das gerade, wenn man älter wird, ist das echt super. Und ich wünsche mir das für mich selber auch.
Das ist ja so ein Grundproblem unserer Art zu wohnen, wenn man baut sich sein Haus und das baut man quasi für immer.
Ja.
Aber je nachdem, ob die Kinder 2 sind oder 20 oder ob man selber arbeitet oder zu Hause lebt oder dann in Rente ist, ob man sich vielleicht, soll ja passieren,
Lässt sich scheiden.
Man wohnt dann vielleicht alleine und dann hat man ein Riesenhaus. Es ist viel zu teuer, es ist viel zu groß, es ist total aufwendig. Und das ist ja was Tolles, wenn man ein bisschen flexibel ist und je nach Lebenssituation auch umziehen kann, was ja ein Vorteil der Miete ist. Und prinzipiell gibt es auch so Wohnprojekte, wo man mehr darauf schaut, dass die Wohnungen sehr standardisiert gemacht werden und dass man eben genau für diese verschiedensten Lebensphasen dann verschiedene Wohnformen zur Verfügung hat. Aber diese Wohnprojekte sind alles so bunt und flexibel. Bei euch war mehr die Idee, jeder richtet sich doch am Anfang seine eigene Wohnung ein und plant die so, dass es individuell für einen gut passt. Und da schaut man weniger, dass das irgendwie so...
Genau. Das war bei uns dann diese 39 Wohnungen, ist jede unterschiedlich. Jeder hat einen anderen Grundriss. Die Architekten, die mittlerweile andere Wohnprojekte geplant haben, das ist 1:1 Architektur, die haben, glaube ich, 15 Wohnprojekte mittlerweile geplant, die machen das auch nicht mehr. Also die haben, glaube ich, daraus gelernt. Erstens ist es für die Architekten ein wahnsinniger Aufwand, 39 individuelle Wohnungen zu planen. Ah. Es ist voll die Kostenfrage auch. Und drittens ist es weniger flexibel. Also man ist da, glaube ich, davon weggegangen, Wohnungen individuell zu planen. Und bei uns, das Haus ist halt auch dann doch relativ klein. 39 Wohnungen ist jetzt nicht so viel. Da muss es halt dann genau passen, dass eine größere Wohnung frei ist und die Leute dann in die kleinere Wohnung ziehen wollen, dass so Wechsel irgendwie gut funktionieren. Genau, so wie weil du die Kalkbalke erwähnt hast, in der Schweiz, in Zürich, die haben ja, glaube ich, 200 Wohneinheiten. Und die haben auch so Flex-Zimmer, die du dazu mieten kannst, wenn da deine Wohnung zu klein ist, die du dann temporär, wo du dann ein Kinderzimmer machen kannst oder so. Also da ist es viel flexibler schon ausgelegt von der Planung her.
Zurück zu einem Auszug, hat man da schlechtes Gewissen, wenn man quasi die Gemeinschaft verlässt und dieser Idee und die Vision ein bisschen den Rücken kehrt?
Schlechtes Gewissen würde ich nicht sagen. Also schlechtes Gewissen habe ich in dem Sinn nicht gehabt, weil die für unsere Wohnung dann voll die Nachfrage war. Also es die wurde dann ausgeschrieben, da haben sich sehr viele Leute beworben und ich habe gemerkt, wie glücklich dann die Menschen sind, die dann eingezogen sind. Also die haben voll die Freude. Es ist dann schön zu sehen, dass andere dann so eine Freude haben, darin das Projekt zu ziehen. Ich hatte eher das Gefühl beim Auszug, so wie wenn ich das ein bisschen verraten hätte, die Idee oder so, dass ich jetzt nicht mehr dahinter stehe, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Also ich hoffe nicht, dass meine ehemaligen Nachbarinnen und Nachbarn denken, ich stehe da nicht mehr dahinter oder so, oder es ist mir nicht mehr vielleicht gut genug oder es taugt mir nicht mehr oder so, weil das ist eigentlich überhaupt nicht. Ich finde es nach wie vor eine der besten Wohnformen, die man haben kann, so in Gemeinschaft zu wohnen. Aber nur jetzt für diese Lebensphase, wo ich gerade war und mit der Wohnung, hat das einfach gerade nicht gepasst. Ja.
Ja. Wie war das für die Kinder, so wegzukommen von da, dem Projekt und den vielen?
Ja, für den Kleinen war es sehr schwierig. Der war 8. Der hat, also der wollte jetzt überhaupt nicht. Und der hat uns dann auch vorgeschlagen, ob ihn eine Nachbarfamilie adoptieren kann. Er wollte dann wirklich bei denen einziehen. Genau, als Pflegekind hat er sich so überlegt, dass er Pflegekind von denen werden kann. Ja, das war natürlich, bricht ihm das Herz dann irgendwie. Also, und er sagt da jetzt oft nur, oh, das war so schön und können wir nicht wieder zurückziehen und so. Genau, aber wir haben halt ihm immer wieder vermittelt, er kann da immer hingehen, er hat nur Freunde dort. Das hat er auch zeitlang echt gemacht. Jetzt ist er gerade ins Gymnasium gekommen, jetzt sind andere Themen wichtiger. Aber der ist einfach irgendwie, dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich Lust auf das Wohnprojekt und jetzt möchte ich gerne ins Wohnprojekt gehen. Dann ist er einfach mit uns hingegangen und wir haben ja nach wie vor einen Schlüssel. Also wir sind nur Mitglied im Verein und wir können die Gemeinschaftsräume benutzen. Und ja, dann gehst du halt einfach rein oder setzt dich in den Salon und dann kommt eh schon irgendwer, mit dem man quatschen kann und so. Und so hat er das auch gemacht und hat versucht, halt Kontakt zu halten.
Genau. Wenn du jetzt im Alter wieder in so ein Gemeinschaftsprojekt ziehen möchtest, was sind so deine Learnings? Was hättest du dir, wenn du dir alles wünschen kannst, beim nächsten Wohnprojekt? Sagen wir, das Wohnprojekt ist voll, da kommst du nicht mehr rein. Was wünschst du dir von dem nächsten Wohnprojekt? Also was hast du gelernt, was dir wichtig ist in so einem Projekt, was das vielleicht nicht hatte?
Also natürlich der Grund, warum ich ausgezogen bin, die zu kleine Wohnung. Also das war wirklich ein großes Learning, dass du trotzdem ausreichend für dich selber Raum brauchst. Bei uns hat es immer geheißen in der Planungsphase, ja, das kann ruhig kleiner sein, weil du eben Tätigkeiten auslagern kannst. Was für sehr viele, glaube ich, wirklich gut funktioniert hat, für uns hat es in dem Sinn nicht funktioniert. Also unsere Wohnung war wirklich zu klein, für uns jetzt, subjektiv gesprochen, ja. Auf das würde ich mehr Rücksicht nehmen, dass du wirklich schaust, dass du mit deiner Wohnung zufrieden bist und nicht nur mit dem Haus als Ganzes sozusagen. Das, was habe ich noch gelernt? vielleicht eher, was ich mitnehmen würde. Also was wir wirklich, glaube ich, gut gemacht haben und was uns vor vielen Konflikten bewahrt hat, ist eine gute Struktur. Über das haben wir gar nicht so gesprochen. Also eine gute Organisationsstruktur, dass man genau weiß, wie entscheidet man, wie sind da die Prozesse, wie löst man Konflikte, dass es da auch einen quasi Prozess gibt. Das erleichtert extrem viel. Also das würde ich wieder so machen. Genau.
Kannst du kurz Einblick geben, wie ihr das gemacht habt?
Genau, wir haben das mit einem System gemacht, das sich Soziokratie nennt. Da geht es um Consent. Also nicht Konsens, dass alle der gleichen Meinung sind, sondern Consent, dass es den geringstmöglichen Widerstand zu einer Entscheidung gibt. Also das heißt, die Latte liegt viel niedriger. Also sozusagen bei einer Entscheidung, dass ich irgendwie zustimmen kann. Das ist so, nicht, dass das meine beste Version ist, also dass das das Best Case für mich ist, sondern dass ich es gerade nur aushalte, so diese Entscheidung. Ja.
Kannst du es einem Beispiel veranschaulichen?
Genau, sagen wir, es geht um die Wandfarbe im Foyer. Das muss man entscheiden, welche Farbe hat das Foyer. Bei der Basisdemokratie zum Beispiel wäre das so, alle würden versuchen, in der Runde ihre Lieblingsfarbe durchzubringen. Sagen wir, meine ist grün und deine ist rot und ich würde einfach versuchen, grün durchzubringen und du rot. Kann sehr schwierig werden und kann sehr lange dauern, bis wir uns da irgendwie einigen und meistens verliert dann einer. Mhm. Weil es wird entweder grün oder rot oder irgendein was anderes, ja, dann haben wir beide verloren. In der Soziokratie versucht man eben einen Kompromiss zu finden. Sagen wir, es gibt den Vorschlag, die Wandfarbe wird grau, dann stimme ich trotzdem zu, obwohl es jetzt nicht rot oder grün ist, weil ich eigentlich nichts gegen grau habe. Ich habe keinen Einwand gegen grau. Mhm. Genau, also es ist irgendwie, man findet viel schneller einen Kompromiss. Und du kannst nur quasi dem Vorschlag entgegentreten, wenn du einen schwerwiegenden Widerstand hast. Und den musst du begründen. Warum kannst du nicht grau aushalten? Ne? Mhm. Das musst du dann begründen. Zum Beispiel, weil das erinnert mich an was weiß ich was. Ja? Also,
ja.
Genau. Und das hatten wir zum Beispiel bei unserer Diskussion, welchen Namen wir uns geben. Da hatten wir einen Namen, ich habe den überhaupt nicht super gefunden, aber ich habe mir gedacht, ich kann irgendwie damit leben. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Lieblingsname, aber irgendwie kann ich damit leben. Aber es gab eine Person, die hat gesagt, ich kann mit diesem Namen nicht leben. Ich geniere mich, wenn ich den öffentlich sage. Und es ist für mich ein No-Go, dieser Name. Ich würde am liebsten ausziehen, wenn das dann so heißen würde. Und der hat einen schwerwiegenden Einwand gemacht. Und dann gab es diesen Namen nicht.
Mhm.
Kannst du dir das vorstellen,
ja,
oder?
Ja, voll, doch. Ich frage mich nur gerade, ob sich meine Hörerinnen vorstellen können, weil ich kenne es ja schon aus deinem Buch, diesen Prozess. Also nur mal, also es gibt so eine Gruppe, also sagen wir sind jetzt eine Arbeitsgruppe, wir sind nicht in der großen Gruppe.
Genau, also die Soziokratie, die versucht, dass sie die Gruppe in Untergruppen teilt. Also es ist so in der Soziokratie, du hast verschiedene Arbeitsgruppen. Wir haben 6 Arbeitsgruppen, zum Beispiel alles, was baulich ist, Arbeitsgruppe Bau, Arbeitsgruppe Soziales, Arbeitsgruppe Finanzen, Arbeitsgruppe Kommunikation und so weiter. Und dort werden viele Entscheidungen schon getroffen. Das heißt, dass nicht die große Gruppe mit 60 Leuten die Entscheidungen trifft, sondern in der Arbeitsgruppe die Entscheidungen getroffen werden. Außer es sind ganz schwerwiegende Entscheidungen, wie zum Beispiel irgendwas mit Finanzen, wir erhöhen die Miete oder so. Ja, das ist wirklich schwerwiegend, das wird in die große Gruppe dann getragen. Aber viele Entscheidungen, die Wandfarbe wäre jetzt klassischerweise in der AG Bau zu Hause, würde die AG Bau entscheiden. Und da sitzen halt dann nur 6-7 Leute. Also ist schon mal viel, viel kleiner.
Mhm.
Genau, und dann in der Soziokratie werden Entscheidungen so getroffen, es gibt einen Vorschlag von jemandem, der da sich damit näher beschäftigt hat oder der irgendwie in gewisser Weise ein Experte ist oder so. Und dann gibt es Meinungsrunden dazu. Jeder darf seine Meinung zu dem Thema sagen und zu diesem Vorschlag. Man muss den anderen ausreden lassen. Das ist ja oft gar nicht so gängig in Diskussionen, dass jeder wirklich seine Meinung sagen kann und die anderen zuhören müssen. Ja. Gibt es eine Meinungsrunde und da gibt es eine zweite Meinungsrunde, weil sich durch das Gehörte oft eine Meinung ändert. Dann wird der Vorschlag vielleicht adaptiert oder nicht. Also weil
durch den Moderator.
Durch den Moderator, genau. Es gibt immer einen Moderator. Der Moderator, auch der hört es. Es werden die Vorschläge dann oft adaptiert durch den Input der anderen. dann kommt ja quasi zur Abstimmung der Vorschlag. Und im Konsent, wenn es keinen schwierigen Einwand gibt, ist es dann angenommen.
Mhm.
Genau. Es ist sehr zivilisiert, sozusagen, diese Runden.
Du hast auch beschrieben im Buch, dass auch in der Bauphase, über die wir jetzt ja gar nicht geredet haben, weil es uns auch sehr ausufert,
ja, klar.
dass du da sehr positiv überrascht warst, wie gut das funktioniert hat eigentlich.
Ja, also das hat sehr effizient auch funktioniert. Und das ist auch gut so, weil ein Haus zu bauen, das sind also tausende Entscheidungen, die du da treffen musst.
Ja.
Genau.
Ich würde gerne noch so, okay, hilf mir noch ein bisschen bei meiner eigenen Reflexion, ob das was für mich ist oder nicht. Es gibt ja dann auch viele Formen, wie man sowas machen könnte. Ich habe zum Beispiel ein paar Freunde, Freundinnen, wo ich mir denke, die würde ich am liebsten einpacken und mit denen möchte ich in so einem Haus leben. Man kann quasi selber sowas starten. Man kann, wie das Bekannte von mir gemacht haben, man kann sich ein Haus am Land mieten und das dann gemeinsam beziehen. Wo eine andere Freundin, die in ein größeres Projekt sieht, mich gewarnt hat. So, die meinte, so kleine Freundesgruppen, 5, 6 Leute, das ist oft so schwierig, dann zieht einer weg oder das zerbricht so schnell und man zerstreitet sich und quasi die ganze, es ist halt sehr informell und hat dann weniger Struktur wie so ein Projekt mit 100 Leuten. Wie bei euch. Ist das auch so deine Erfahrung? Du kennst viele dieser Projekte, dass es besser ist, es ist ein bisschen größer, es hat mehr anonymere Strukturen und Prozesse, wo es dann weniger darum geht, dass wir zwar uns das jetzt ausschnapsen, weil wir kennen uns seit 40 Jahren, sondern es gibt wie in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, es gibt da Gesetze und da müssen wir nicht drüber reden, ob ich dir jetzt dein Kleid stehlen darf oder nicht, weil das ist, steht eh dort, dass ich das nicht darf.
Ja, also ich finde es schon besser, wenn das Projekt größer ist, weil man kann, wenn wirklich Konflikte sind, kann man sie besser aus dem Weg gehen. Und der Konflikt überlagert dann nicht die ganze Gruppe. Wenn das wirklich nur 10 Wohnungen sind oder so, dann breitet sich das wirklich schnell auf die ganze Gruppe aus. Und da kann das Projekt dann schon kippen oder so. Also drum, ich find 100 Leute ist eigentlich eine ganz gute Größe eigentlich.
Mhm.
Aber ich kann mir es auch gut größer vorstellen, so wie bei der Kalkbreite 200 Leute ist sicher auch noch okay. Ja.
Mhm.
Und was ich immer denke, was auch wichtig ist, ist der Unterschied zwischen Individualeigentum und Gemeinschaftseigentum. Also da warnen viele Menschen, die sich auch schon länger mit dem Thema beschäftigen, davor, Individualeigentum zu machen, weil da die Gruppe ja überhaupt keine Handhabe hat, wer dann in das Projekt kommt. Weil du verkaufst deine Wohnung an jemanden, den du aussuchst als, als eigene Person. Da hat die Gruppe, kann da nicht mitbestimmen.
Mhm.
Im Wohnprojekt ist es so, da bestimmt ja dann die Gruppe, weil es Mieter ist, wer ist der nächste Mieter. Und so garantiert es, dass sie wirklich Leute sind, die das Projekt gut finden und die mitarbeiten möchten und so, ja. Und es ist dann nicht der, der den höchsten Preis vielleicht für deine Wohnung zahlt, sondern der, der halt doch dann besser ins Projekt passt.
Ja. Kann man Leute rausschmeißen bei dem Wohnprojekt?
Schwierig, weil das mietrechtlich sehr schwierig ist. Also da gibt es das Mietrechtsgesetz, nachdem wir auch unsere Wohnungen vermieten. Und da, das, soweit ich weiß, geht das eigentlich nicht. Wegen mietrechtlichen Verstößen ja. Aber nicht jetzt, weil jemand nicht seine Stunden erbringt oder so.
Also wenn ich anfange, Tauben oder Waschbären zu züchten in meiner Wohnung, dann ja.
Genau.
Aber weil ich sage, ihr geht es mir so am Sack und das ganze Projekt kann mich am Arsch lecken und ich komme jetzt nicht mehr aus der Tür raus und dafür kann man die Person dann schwer rauskicken.
Wegen dem kannst du es nicht rauskicken. Mhm. Nein, das geht nicht. Und das haltet ein Haus mit 40 Wohnungen auch aus, wenn jetzt eine Familie da jetzt nicht mitmacht, würde ich sagen. Also das gibt es auch und es ist jetzt nicht so tragisch, finde ich jetzt. Ja.
Ja, spannend. Und so ist für viele Leute ja so, sich mal Wohnung kaufen, ist so die größte Investition oder man spart auch fürs Alter etc. Und das hat man da halt in dem Sinne nicht, dass man sagt, okay, irgendwann verkaufe ich das dann sehr teuer weiter an, oder das kriegen meine Kinder und vielleicht haben meine Kinder aber keine Lust, dann in diesem Gemeinschaftshaus zu wohnen und dann, ja. Aber gleichzeitig ist es ja schon quasi so ein bisschen wie eine unbefristete Miete in Wien, dass es so quasi Eigentum ist, weil man hat das, solange man möchte.
Genau, und du kannst es an die Kinder weitergeben. Die Mieten sind auch relativ gesehen jetzt nicht sehr stark gestiegen. Also wir lagen, wie wir eingezogen sind, eher am oberen Rand jetzt von dem geförderten Wohnbau. Das ist auch von der Stadt Wien gefördert mit einem Wohnbaukredit, einem günstigen. Also da lagen wir eher am oberen Rand. Und mittlerweile, unsere Miete ist einfach nicht sehr stark gestiegen, im Gegensatz zu was am Markt alles passiert ist sozusagen. Also relativ gesehen haben wir günstige Miete mittlerweile.
Kannst du uns circa Größenordnung geben?
Ich glaube, es sind mittlerweile 11 Euro am Quadratmeter warm mit Betriebskosten und mit den ganzen Gemeinschaftssachen.
Das genau. ist für Wiener Verhältnisse sehr günstig, also 100 Quadratmeter für 1.100 Euro.
Genau. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und es wurde in den letzten zwei Jahren nicht gestiegen, aber es ist doch, weil einfach die Mietpreise am Markt so stark gestiegen sind.
Und wie bei einer Genossenschaft kauft man sich quasi ein in dem Verein, oder? Also wenn man jetzt neu dazukommt, zahlt man nicht nur die Miete, sondern man zahlt auch
die Eigenmittel. Genau, einen gewissen Eigenmittelanteil und den kriegst du wieder zurück, wenn du ausziehst.
Ich glaube, bei euch waren das gut 50.000, 60.000.
560 Euro am Quadratmeter waren das bei uns. Also 100 Quadratmeter Wohnung waren das 56.000, was relativ hoch ist, muss man auch sagen. Mhm. Also so im Vergleich zu Genossenschaften.
Mhm. Und man kann dann quasi, solange man möchte, dort wohnen. Man kann seine Kinder weitergeben und wenn man auszieht, dann kriegt man die Eigenmittel zurück.
Wieder zurück, mit einem gewissen Teil abgeschrieben. Seine eigene Berechnungsschlüssel gibt es da. Mhm. Aber ich finde es spannend, was du gesagt hast. Natürlich ist es auch Teil einer Überlegung, will ich mit meinem Wohnraum Geld und Vermögen ansparen? Das geht natürlich im Wohnprojekt nicht, weil es Miete ist. Also wenn einem das wichtig ist, dass man über den Wohnraum Vermögen aufbaut, dann ist man da natürlich bis zu einem gewissen Grad falsch. Ja? Also es funktioniert halt dort nicht.
Ja.
Aber dafür, das hat man immer gedacht, gibst du halt was anderes weiter. Du gibst deinen Kindern vielleicht ein Sozialkapital, mag ich jetzt nicht sagen, das klingt wieder so neoliberal irgendwie, aber diese sozialen Sachen gibst ihnen mit, statt einem Vermögen jetzt, das über die Jahre wächst durch den Wohnraum.
Ja. Und gerade wenn ich mir jetzt vielleicht ein bisschen weit weg der Gedanke, wenn ich mir so unsere Zukunft vorstelle mit künstlicher Intelligenz, was zeichnet eigentlich einen Menschen noch aus, dann ist ja gerade diese Sozialkompetenz und der Umgang mit Menschen das, was uns immer von der Maschine trennen wird. Und sowas zu lernen, zahlt sich, glaube ich, in der Zukunft noch viel mehr aus als heute.
Ja, so, ja, an das habe ich nicht so gedacht. Ich finde es einfach sehr erfüllend, muss ich sagen. Für mich hat sich das immer gut angespürt, in einer Gemeinschaft zu leben. Mhm. Ich habe an dieses Kapital, das du dir da aufbaust, das war nicht so im Vordergrund. Mhm. Also für mich hat sich das immer angenehm angefühlt und darum habe ich das gemacht, weil es mich sehr glücklich gemacht hat. Ich bin auch, glaube ich, eher ein Beziehungsmensch. Ich bin gerne in Beziehung. Ich brauche bis zu einem gewissen Grad Gemeinschaft und das hat mich sehr erfüllt. Mhm. Und ich habe mich auch nie einsam gefühlt. Wobei, das stimmt nicht ganz, muss ich jetzt revidieren. Natürlich fühlt man sich auch manchmal einsam, kann auch passieren in Gemeinschaft. Mhm. Aber so prinzipiell war einfach so ein Grundrauschen an sozialen Beziehungen da. Genau.
Ich kenne das sehr gut. Bei mir ist so jede kleine Interaktion mit Menschen, wenn es nur zwei Sätze sind, danach fühle ich mich ein bisschen besser. Und man kann ja das so, genauso warum geht es uns besser, wenn wir uns ein bisschen bewegen, weil wir evolutionär so gelebt haben, dass wir uns halt mehr bewegt haben als heute. Und evolutionär sind wir auch die meiste Zeit in der Geschichte der Menschheit, sind wir in Gruppen gelebt und nicht in kleinen Kasteln alleine oder zu zweit. Und macht sehr viel Sinn, dass das einfach gut tut. Ja.
Genau, ich glaube das auch. Ich glaube, der Mensch ist von der Evolution her einfach ein soziales Wesen. Und ich glaube, wenn uns das fehlt, macht uns das krank. Psychisch und physisch krank. Und wahrscheinlich gibt es da verschiedene, Menschen brauchen das unterschiedlich vielleicht. Manche brauchen das sehr stark, manche weniger. Aber ich glaube, jeder braucht das irgendwie. Und dieses Grundrauschen hast du irgendwie in so einem Wohnprojekt.
Ja.
Aber ich glaube, du kannst das auch anders. Du musst nicht in einem Wohnprojekt ziehen. Ja? Also ich glaube, man kann das auf jeden Fall auch anders erleben. Es ist, glaube ich, nicht jeder gemacht für ein Wohnprojekt, muss ich auch sagen.
Wer ist nicht gemacht für ein Wohnprojekt?
Du musst es wollen, sagen wir so. Ja. Also ja, zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, dass du mit einem Vermögensaufbau machen willst, dann passt du einfach nicht in so ein kollektives Eigentum. Mhm. Ganz einfach, ja. Wenn du nicht dein Haus selber verwalten willst, passt auch nicht dazu, ja, bist auch falsch. Wenn du eigentlich wenig Sozialkontakte haben willst, ist andere dann nicht vielleicht das Richtige. Ja?
Mhm. Barbara, ich stelle noch ein paar persönliche Fragen, also für meine Person. Wenn du vor mir sitzt, so eine Frage, die ich habe, ist so, viele der Dinge, die du beschrieben hast, resonieren total mit mir. Ich bin ein Menschenmensch, ich mag das, ich mag es immer unter Leuten zu sein, also nicht immer, ich mag auch Rückzug. Mhm. Prinzipiell ist mir das alles sehr sympathisch, mir ist Nachhaltigkeit wichtig, ich kommuniziere gerne. Du hast auch im Buch eine Psychologin zitiert, die geschrieben hat, das ist auch wichtig, dass man gewissen Umgang mit sich selber gelernt hat, mit seinen Gefühlen, Emotionen, weil man wird halt, also wenn man alleine irgendwo lebt in einem Haus, dann kann man der Rest der Welt manchmal aus dem Weg gehen. Da wird man halt potenziell auch getriggert. Da sagt man, wäre was vielleicht irgendwie komisch ist und da muss man einen Umgang haben und nicht der Person sofort an den Kragen gehen oder niederschreien wollen. Also ein bisschen Selbstregulation etc. Ich würde sagen, bei dem habe ich alles check, check, check. Ich bin aber prinzipiell so, und vielleicht denke ich auch zu sehr in Klischees dann bei so Gemeinschaftsprojekten. Aber, also mir ist Nachhaltigkeit sehr wichtig, mir sind soziale Aspekte sehr wichtig, aber ich bin nicht der normale, durchschnittliche Öko oder Grüne. Also ich finde, ich kann dem Kapitalismus sehr viel abgewinnen. Mich stört zum Beispiel an der grünen Bewegung so oft so die Technologiefeindlichkeit, Atomkraft oder Gentechnik. Halte ich nicht für so schlimm, sondern sogar als Teil der Lösung von Klimakrise und Co. Und das ist jetzt, sind so kleine, unwichtige Beispiele, aber es spiegelt schon ein bisschen was Größeres, glaube ich, so, wo ich mir dann denke, passe ich denn dazu zu so Gruppen mit der Art von Mensch, der ich bin? Wie weiß man denn das? Einfach mal hingehen und schauen?
Ja. Ich glaube, einfach mal die Menschen kennenlernen. Mhm. Es gibt sehr unterschiedliche Gruppen. Also die Wohnprojekte sind ja alle auch dann teilweise sehr unterschiedlich. Also wenn du mal ein paar Gruppen anschaust und ein paar Häuser anschaust, wirst du das schon merken, dass die es verschiedene Gruppen gibt. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du selber ein Wohnprojekt gründen willst, dass du dir andere Wohnprojekte anschaust und die Leute ein bisschen anschaust und so. Und die Frage, passt die dazu? Einfach hinspüren. Und ich glaube, du wirst nie 100% mit jemandem Überschneidung finden. Also es wird immer irgendwo, wirst halt keine Überschneidung haben. Und das wird man aushalten. Ja? Also, aber wenn du sagst, du hast so viele Überschneidungen, dann ist es ja auch mal gut, ja, dass du Felder hast, wo du das voll zustimmst.
Also ich glaube, ich bin zu faul, um sowas selber zu gründen.
Ja, das verstehe ich.
was man so mitkriegt, sind auch die Wartelisten für so Wohnprojekte relativ lange. Also man muss meistens ein paar Jahre warten, wenn man das möchte. Oder was hast du für Tipps, wenn man das nicht selber gründen möchte, sondern man möchte sich so wo anschließen? Wie macht man das am besten?
Ich glaube, ich würde mir einer Gruppe anschließen, die gerade in Gründung ist. Mhm. Also das sind ja meistens von der Planung, bis du dann wirklich einziehst, dauert es circa 4 Jahre oder so. Also ich glaube, du musst nicht unbedingt selber gründen und dann Leute suchen, sondern einer bestehenden Gruppe kannst du dich ja auch anschließen, die ihre Gruppe erweitert. Meistens ist es so, du hast eine Gründergruppe, die so aus 10 Leuten oder so besteht, die treiben das Projekt voran, die stellen ein Grundstück auf, die machen die Grundarchitektur, die konzipieren das Projekt. Und dann erst machen das die meisten Gruppen so, dass sie dann erst erweitern. Und ich glaube, da bei so großen Erweiterungen ist es super einzusteigen, wenn du jetzt sagst, du magst diese Arbeit nicht haben, die halt die Gründerinnen haben. Okay. Meistens ist das ein bisschen mit Kosten verbunden, weil du die Arbeit abgelten musst. Also bei uns war das so, wenn du später einsteigst, musst du einen Beitrag für das Gemeinschaftsbudget zahlen, um das abzugelten. Mhm. Also die haben jetzt nicht Geld gekriegt, die einzelnen Personen, dass sie das Projekt konzipiert haben, aber die Gruppe hat profitiert, das ist ins Vereinsbudget gegangen.
Genau. Und du meinst, es ist realistisch oder zielführender, sich so ein Projekt in der Planungs- oder Bauphase zu suchen versus zu schauen zum Beispiel, also beim Wohnprojekt Wien zu klopfen, hallo, falls mal was frei wird, meldet euch bei mir.
Ja, warum? Auf jeden Fall.
Warum?
Weil im Wohnprojekt Wien, das sind in den letzten 15 Jahren oder 10, wie lange gibt es uns, 12 Jahre, wie viele Wohnungen sind da extern vergeben worden? 3 vielleicht? Also es ist einfach wirklich, du musst echt ein Glück haben, lange warten. Es ist einfach, die Chance ist sehr gering, sage ich jetzt, leider ist es so.
Mhm.
Weil natürlich die Wohnzufriedenheit sehr hoch ist. Also die Leute, die in so einem Projekt wohnen, die ziehen meistens nicht aus.
Ja.
Oder sie geben die Wohnung, oder die Wohnung wird dann intern weitergeben, weil sie jemand trennt oder weil, ich weiß nicht, die WG jetzt jemand einen Partner hat und dann von der WG lieber in eine Wohnung zieht. Es gibt einfach intern auch sehr viel Bedarf an Wohnungen, die frei werden. Und wenn du eine Gruppe in Gründung hast, das sind einfach viele Wohnungen, die vergeben werden. Also da, und da siehst du halt auch, wer ist da. Das ist alles nur variabel und flexibel und du kannst selber auch nur mitgestalten und das vielleicht in eine Richtung mitgestalten, die dir wichtig ist.
Mhm.
Ich merke, du denkst gerade.
Ich denke gerade nach, ja. Genau, aber bei mir ist so, ich bin eigentlich, ich mag jetzt, wie ich wohne, auch wenn ich gesagt habe am Anfang, das ist so ein bisschen alleine, aber ich habe mir eigentlich rundherum, ich habe ganz viele Banden gegründet, also ich habe einen Buchclub, ich habe eine Fußballrunde, ich habe eine Männergruppe, wo wir über Gefühle reden, ich habe ganz viele coole Gruppen, ich habe meine Nachbarschaft, das mag ich eigentlich alles. Ich habe jetzt nicht den Orgendruck, aber ich denke mir so, ich glaube, wenn ich mal dran denke, Papa zu werden, dann würde ich das, glaube ich, gerne in so einen Rahmen zu machen. Nur weiß ich halt nicht genau, wann das passiert, etc. Drum rattert gerade mein Kopf, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Weil du hast dich angeschlossen, das hat gerade gut gepasst, du bist gerade schwanger gewesen, da gab es gerade dieses Projekt, da bist du noch dazu gekommen. Muss halt auch vom Timing her genau passen, weil es wären jetzt in Wien jetzt auch nicht 70 so Gemeinschaftswohnungen jedes Jahr neu.
Genau, leider nicht.
Ja.
Also der Bedarf wäre sicher da. Also wir haben wirklich, glaube ich, mindestens jede Woche eine Zuschrift, ob eine Wohnung frei ist im Wohnprojekt Wien.
Krass.
Ja, schon. Also der Bedarf ist, glaube ich, schon da.
Mhm.
Und leider gibt es nicht so viele Projekte, die das dann abdecken.
Mhm.
Das ist die Frage, was dir wichtig ist. Also genau. Wenn du sagst, du hast eh schon so viele Gruppen, in denen du engagiert bist.
Schauen wir mal.
Ja.
Genau, schauen wir mal nach dieser Podcast-Aufnahme.
Also halt mich auf dem Lauf.
Genau. Barbara, du hast uns am Ende noch drei Büchertipps mitgebracht. Zeig mal, oder sag mal.
Sieh da meine Tasche.
Yes, please.
Herauskramen. Genau, ich habe ein Buch mitgebracht, das ist sehr allgemein und das hat jetzt in dem Sinn wenig mit Wohnprojekten direkt zu tun. Da geht es um die Verbundenheit in der Welt.
Aha.
Das ist von Johann Hari, der Welt nicht mehr verbunden. Und da geht es eigentlich um das Thema Depressionen, die wahren Ursachen von Depressionen. Mir ist das in die Hände gefallen, weil ich mich mit dem Thema Verbundenheit beschäftigt habe. Und das hat mir so die Augen geöffnet, wie wichtig das ist, dass du dich verbunden fühlst. Und zwar nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit der Natur, mit deiner Arbeit. Also, und genau, das haben wir ein bisschen verlernt, glaube ich, dieses Verbundensein. Also das kann ich sehr ans Herz legen, wenn man sich in dem Thema mehr einlesen will.
Man sieht es auch an den vielen Post-its, dass du das sehr
an den, ja,
gerne gelesen hast.
Ja, und das ist auch, das habe ich jetzt für meine Recherche für mein neues Buch verwendet, wo es um das Thema Einsamkeit geht. Das wird im April erscheinen, im Residenzverlag. Genau, da spielt halt auch die Verbundenheit mit der Welt eine große Rolle.
Kann man das schon vorbestellen? Machen ein bisschen Werbung?
Nein, ich glaube noch nicht, nein. Ist noch ein bisschen zu früh.
Ja.
Dann habe ich mitgebracht ein Buch von Heinz Feldmann. Heinz Feldmann ist der Gründer vom Wohnprojekt und mittlerweile Wohnprojekteberater. Also den kann man buchen, wirklich, wenn man ein Wohnprojekt gründen will. Er hat vor ein paar Jahren auch die Wohnprojektgenossenschaft Wogen mitgegründet. Er ist echt ein Experte auf dem Feld, sehr hands-on, kennt sich super bei Finanzen und gesellschaftsrechtlichen Dingen aus, aber auch so, was soziale Dinge betrifft. Und das Buch heißt Praxishandbuch Leben in Gemeinschaft.
Aha. Sag's nochmal kurz her, für die Leute, die mit Video zuschauen. Ja. Yes, danke.
Und das dritte Buch ist von der Eva Stützel. Die Eva Stützel, die war lange Geschäftsführerin von einem Ökodorf in Deutschland. Siebenlinden heißt es. Es ist sehr bekannt. Gab es auch mal einen Film drüber.
Mhm.
Und die hat das Buch geschrieben, Der Gemeinschaftskompass, eine Orientierungshilfe für kollektives Leben und Arbeiten. Das zeige jetzt ich dann diese Kamera.
Danke.
Und da geht es sehr stark darum, um wie man sozial so Gemeinschaften organisiert. Sie greift das Thema Führung, Struktur sehr stark auf, was wichtig ist für Wohnprojekte, aber gerade oft so für alternative Konzepte nicht so gern gesehen ist. Also die viele Leute wollen sich mit dem jetzt nicht so beschäftigen, mit Strukturen und Führung eigentlich. Aber sie beschreibt, warum das trotzdem wichtig ist. Mhm. Genau, das waren meine drei Bücher.
Und am Ende frage ich alle meine Gästinnen und Gäste auch immer, was ist ein Medium, mit dem sie sich gerne über die Welt informieren? Was ist bei dir das Lieblingsmedium?
Ja, bei mir ist das ganz klassisch, weil ich da mal gearbeitet habe, die Zeit. Also ich lese die auf und ab nach wie vor seit vielen, vielen Jahren.
Genau. Was magst du an der Zeit?
Ich mag diese Perspektive auf die Welt, dass das oft so tief reingeht und man sich wirklich in Themen so tief informieren kann. Ich finde, das ist einfach immer super recherchiert und ich mag manchmal auch das Freche irgendwie, das die haben, vor allem im Zeitmagazin, dass die Themen irgendwie frech angegangen werden und es ist sehr bis zu einem gewissen Grad unterhaltsam. Hm. Das mag ich dran.
Dann gibt es einen Content Creator, einen TikTok-Kanal, einen Insta-Kanal, einen Podcast, einen Newsletter, den du vor den Vorhang holen möchtest.
Ich muss ehrlich sagen, ich lese so viel. Ich bin die volle Leserin. Mhm. Fällt mir jetzt gerade gar nichts ein.
Passt. Liebe Barbara, danke für deine Zeit.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Und ich hoffe, ich konnte dir helfen bei deiner Entscheidung.
Schauen wir mal, das muss man nachwirken. Was nehme ich mir mit? Große Projekte sind sinnvoller als kleine. So 100 oder vielleicht sogar 200 Menschen wie die Kalkbreite in Zürich sind eine gute Zahl, sagt Barbara. Warum? Wenn sich zwei Personen in so einem Projekt zerstreiten, dann scheitert nicht gleich das ganze Wohnhaus daran. Wichtig sind auch in großen Wohnformen aber Strukturen statt Anarchie, sagt Barbara. Das heißt Regeln, Methoden, Prozesse und Verantwortlichkeiten. Zweitens, Mini-Begegnungen waren für Barbara das Reizvollste an dieser Wohnform. Das heißt Mini-Begegnung irgendwo im Briefkasten, am Gang oder auf der Treppe, Nachbarn, Nachbarinnen zu treffen und ein bisschen mit ihnen zu plaudern. Für mich klang diese Wohnform auch ziemlich nach einem Paradies für Kinder. Für Erwachsene und Eltern ist es wichtig, dort sich ausreichend Rückzugsräume zu organisieren, sonst wird es sehr schnell sehr anstrengend. Drittens, Consent statt Konsens. Basisdemokratie verirrt sich relativ schnell. Man kann sehr viel Zeit mit unnötigen Debatten verschwenden, die zu nichts führen. In Gemeinschaftsprojekten hat sich das Modell der Soziokratie bewährt. Es gibt viele kleine Gruppen, die kleine Verantwortlichkeiten haben und nur für die wirklich großen, essentiellen Fragen tagt man gemeinsam als Gruppe. Es müssen aber nie alle zustimmen, es braucht also keinen Konsens, sondern es reicht, wenn man mal einen Vorschlag entwickelt hat, dass niemand mehr einen triftigen, gut begründbaren Einwand dagegen vorbringen kann.
Bevor wir uns verabschieden, gibt es noch ein paar Worte von eurer Hörerin des Monats, Julia. Erklär mir die Welt hilft mir nicht nur, mir neues Wissen anzueignen, sondern auch die Welt wirklich besser zu verstehen. Und das heißt für mich auch, mich in Menschen hineinversetzen, deren Leben und Perspektiven ganz anders sind als meine. Das hilft mir, ihnen mit mehr Verständnis, Respekt und Rücksicht zu begegnen. Wie zum Beispiel Folge 47, erklär mir Obdachlosigkeit, Folge 210, erklär mir deine Drogensucht, aber auch so Folgen wie 337, erklär mir unerfüllte Kinderwünsche. Valentina Pfadner und Thomas Pelkmann haben an dieser Folge mitgearbeitet. Sisi Grant war für die technische Umsetzung zuständig und Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link für die Vermarktung. Ein besonderer Dank gilt allen Unternehmen, die den Podcast durch Werbung unterstützen. Kleinere Buchungen sind direkt auf erklärme.at Werbung möglich und für größere Anfragen wendet euch an Missing Link. Und last but not least, danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen möglich machen. Du willst Teil der Mission sein? Dann geh auf erklärmir.at/support, um zu sehen, wie du den Podcast unterstützen kannst. Bis dahin eine gute Zeit, eure Julia.